Moin Lukas.
Moin Lutz, Grüße.
Wie geht es dir am heutigen Montagabend mit einer frischen Folge Couch Capitanos?
Gut. Und dir?
Ja, schön, dass wir das heute doch noch geschafft haben. Ich war schon kurz davor, das zu vergessen, bis du mich dann angerufen hast und gefragt hast, wann wir heute Abend aufnehmen, um das hier direkt mal aufzugreifen. Aber ja, unterschwellig habe ich mich natürlich sehr darauf gefreut, auch wenn ich es vergessen habe. Und ja, heute starten wir wieder rein. Die Bundesliga hatte den Auftakt. Da waren direkt ein paar schöne Partien dabei. Über die sprechen wir. Was haben wir noch mitgebracht?
Wir haben Titel, Tore, Temperamente mitgebracht, wenn mich nicht alles täuscht. Gucken mal wieder in die Vergangenheit. Und ja, so ein bisschen Fußballwoche, Fußballgeschehen, was uns gerade eben so zufliegt, würde ich mal vorschlagen, oder?
Würde ich auch sagen, machen wir so. Kleiner Spoiler, sind ein paar geile Stürmer dabei bei Titel, Tore, Temperamente. Dazu nach dem Einspieler und nach unserem Intro mehr. Da sind wir schon wieder, Folge 41. Wir müssen mit ein paar schweren Themen starten, würde ich sagen. Die haben die Woche und heute ganz frisch so ein bisschen bestimmt. Einmal Trainerlegende Christoph Daum und heute ganz, ganz frisch die Nachricht auch die weitere Trainerlegende Sven-Göran Eriksson. Nach langer Krankheit beide das Zeitliche gesegnet. An dieser Stelle direkt erstmal Rest in Peace. Für dich als Kölner direkt die Einstiegsfrage. Was verbindest du mit Christoph Daum?
Boah, wie will man das in zwei Sätzen beantworten? Das war ein wilder Ritt. Ich glaube, sein ganzes Leben war ein wilder Ritt. Aber Christoph Daum ist ja also ohne Frage eine der größten Persönlichkeiten im kölschen Fußball gewesen. Auch wenn er eine Zeit lang natürlich beim Konkurrenten auf der anderen Rheinseite sein Unwesen getrieben hat und das ja auch nicht ganz unerfolgreich, wenngleich er da den Begriff Vizekusen geprägt hat, war es ja trotzdem immer, waren es ja zwei, drei starke Saisons, die unterm Bayerkreuz da passiert sind. Und bei uns, ja, also ich sehe den einfach noch vor mir in diesen geilen Klamotten und den Brillen, die halt einfach zu der Zeit angesagt worden sind, mit dem Schnörres und ja, mit dieser Mittelscheitelfrisur ist einfach herrlich. Und was verbinde ich mit dem? Ich verbinde mit dem einfach ein Gesicht des Vereins und eins, an das man sich trotz der ganzen Eskapaden, also Stichwort Kokainaffäre, und auch der Auseinandersetzung über Jahre hinweg mit Uli Hoeneß gerne erinnert. Vielleicht auch deswegen, ja, weil er einfach irgendwie nichts ausgelassen hat.
Ja. Das würde ich nämlich auch, um das kurz einzuschieben, es war wirklich so eine prägende Figur. Ne? Also man kann jetzt von diesen vermeintlichen Skandalen und so, ich glaube, die würde ich gar nicht mal in den Vordergrund rücken, auch wenn es ein bisschen schade ist, dass er dafür so bekannt geworden ist, auch diese ganze Affäre kurz vor seiner Benennung als Bundestrainer. Aber ja, einmal wirklich auch ein sehr, sehr guter Trainer und fast überall, wo er war, Erfolge gefeiert, auch wenn es nicht immer in Pokalen geendet ist, aber stand immer für erfolgreichen Fußball und dann ja auch in der Türkei mehrfach Meister mit unterschiedlichen Vereinen geworden, in Deutschland auch mit Stuttgart Meister geworden. Insgesamt einfach echt eine prägende Figur und wirklich auch einfach ein Charakter. Ne? Also so, ich habe ihn viel mehr dafür in Erinnerung, dass das wirklich immer jemand war, der so ein bisschen, ja, auch wenn er gar nicht in Köln geboren ist, aber das irgendwie schon verinnerlicht hat, dieses so das Herz auf der Zunge tragen, das verbinde ich auch immer mit Christoph Daum. Also einer, der war nicht scheu, seine Meinung kundzutun und da hat er natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, mit Uli Hoeneß in den 90er, 2000ern und ich glaube vor allem auch in den 90ern, der hat dann natürlich auch den perfekten Gegenüber da gefunden, sich da gegenseitig die Sachen an den Kopf zu werfen.
Absolut. Also genau, wenn man es mal von den Skandalen weg hindenkt, dann bin ich ja komplett bei dir. Also auch in Köln, ich glaube, waren es zwei oder drei Vizemeisterschaften, die er in seiner ersten Amtszeit hingezaubert hat. Und dann, das gerät ja schon fast in Vergessenheit, ist er ja nochmal Trainer geworden und hat, und das in der zweiten Bundesliga, ja, und hat dann mit Köln auch den Wiederaufstieg geschafft.
Und das habe ich auch komplett verdrängt,
dass er nochmal
Trainer in Köln war.
Das verdrängt man auch, wenn man vor allen Dingen natürlich, wenn man kein Fan des Vereins ist und sich nicht irgendwie intensiv mit dem FC beschäftigt. Aber ich weiß noch, da war ich auch mit meinen Jungs auswärts beim Derby in Gladbach im Gästeblock Und Christoph Daum war Trainer. Also es war ein Derby, das in der zweiten Liga stattgefunden hat. Und wir haben 2-1 auswärts gewonnen. Doppelpack Novakovic, glaube ich. Und da war, und das zweite war, glaube ich, ein Freistoßtor, ein direktes Freistoßtor von Novakovic, was ungefähr einmal vorgekommen ist. Und da ist er jubelnd zur Bank gerannt und hat Christoph Daum in den Arm genommen. Und eben jener Christoph Daum ist dann natürlich auch in der jubelnden Menschentraube zu Saisonende, als die Aufstiegsparty gefeiert wurde, in Bierduschen ertränkt worden. Und dann hat man diese typische Christoph Daum-Frisur halt in Bier getränkt, wie so ein begossener Pudel auf der PK sitzen sehen. Also das sind schöne Erinnerungen aus der jüngeren Vergangenheit, noch von der Trainerbank. Und ja, jetzt, nachdem seine Krebserkrankung ja bekannt wurde, war er ja, glaube ich, erst mal ein Jahr oder anderthalb auch von der Bildfläche verschwunden. Für Christoph Daum ein unfassbar ruhiges Momentum in seinem Leben. Und dann ist er ja wiedergekommen, hat sich auch noch mal auf Couches gesetzt, in irgendwelche Expertenstühle und hat dem Krebs seinen Kampf angesagt und irgendwie so oder so ähnlich gesagt, der Krebs hat sich den falschen Körper ausgesucht. Und das ist ja so ein bisschen sinnbildlich, wie er auch immer war, ne? Direkt, angriffslustig, hat irgendwie keine Gefahr gescheut und ist auch immer in Risiken eingegangen, auch in die Türkei zu gehen und dann nicht nur dahin zu gehen, sondern sich einfach Legendenstatus aufzubauen. Das bedarf ja auch Mut, ne?
Ja, und nicht nur bei einem Istanbuler Verein, sondern direkt bei zwei, ne? Also mit Beşiktaş und Fenerbahçe Meister geworden. Und auch mehrere Amtszeiten bei Fenerbahçe, mehrere Amtszeiten bei Beşiktaş. Also die lieben den da. Ja. Der hat da irgendwie echt gut hingepasst und vielleicht auch dann ruhiger, was die deutsche Medienlandschaft angeht. In der Türkei war es wahrscheinlich weniger ruhig. Die sind ja ebenfalls fanatisch, was den Fußball angeht. Aber ja, er hatte auch nicht auf dem Schirm, wie lange der wirklich noch Trainer war, dass er auch noch mal kurzzeitig rumänischer Nationaltrainer war bei Bursaspor. Also in den letzten 10 Jahren sogar noch mal ein, zwei Jobs gehabt, auch wenn die vielleicht nicht mehr von dem ganz großen Erfolg gekrönt waren. Aber schade. Schade, dass das dann verhältnismäßig früh zu Ende gehen musste. War eigentlich immer jemand, den ich immer ganz gerne zugehört hat, weil er eben einfach ein Charakter war und vielleicht nicht die ganz regelmäßigen oder die ganz, wie sagt man, also der war halt jemand, wenn du den im Interview hattest, da ist was passiert. Da wusstest du nicht vorher irgendwie, da kommt jede Antwort, die kannst du ja
nicht
vorher schon überlegen.
Ja, es war nicht absehbar.
Genau. Und das mag ich eigentlich immer, deswegen ist man ja irgendwie so gefesselt von diesem Sport, weil man irgendwie auch mal überrascht werden will und weil man eben diesen Sport sehr liebt. Und das hat Christoph Daum, glaube ich, auch getan, wenn man sich alleine schon seine Karriere anguckt, wie lange er wirklich Trainer war. Das machst du nicht, wenn du diesen Sport nicht liebst.
Ja, das ist so.
Dann lass uns noch mal kurz ein paar Worte zu Sven-Göran Eriksson, Eriksson, nicht Eriksson, Eriksson heißt er, verlieren. Hast du auf dem Schirm, wo der seine erfolgreichste Zeit hat? Weil für mich war er vor allem Gesicht der englischen Nationalmannschaft, weil das ja nicht so häufig vorkommt, dass ein Nicht-Engländer, also mittlerweile ist es häufiger mal geworden, dass auch Nationalmannschaften trainiert werden von Nicht-Landsmännern. Aber das war Anfang der 2000er, gerade für so eine große Fußballnation wie England, nicht unbedingt typisch. Das habe ich vor Augen, wenn ich an diesen Namen denke. Aber hast du auf dem Schirm, wo seine erfolgreichste Zeit als Trainer war?
Also nicht mit Gewissheit. Ich habe aber jetzt im Rahmen der Meldung irgendwo in einem Nebensatz, ich bin drüber geflogen, aufgeschnappt, dass er, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Göteborg den UEFA Cup gewonnen hat.
Das ist richtig, das ist schon mal erstaunlich.
Ja.
Er hat zusätzlich aber auch, und das würde ich auch sagen, ist die erfolgreichste Zeit gewesen, mit Lazio Rom hat er Ende der 90er, Anfang der 2000er, der komplett rasiert. Der ist 99 mit dem Europapokal der Pokalsieger geworden, 99 UEFA Supercup Sieger, auch 99 nicht, aber 98 und 2000 italienischer Pokalsieger und 2000 italienischer Meister mit Lazio Rom.
Krass.
Das
hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Das ist eine ganz nette Statistik. Also wenn man weiß, Anfang der 2000er oder Ende der 90er, Lazio Rom, die waren, glaube ich, auch hochgradig verschuldet, weil die hatten da eine Truppe am Start. Das war, also, mein lieber Schwan, sag ich mal. Da wurde, war in Italien halt noch die ganz, ganz große Kohle, die jetzt eher in England zu verorten ist, weil ich google das mal kurz spontan, um dir einfach mal ein paar Namen an den Kopf zu werfen, den die 99, 2000 so im Kader hatten. Ich glaube, das war nämlich unter anderem Veron hatten die im Kader und ich meine auch, wie heißt der dann zu Valencia gegangen ist? Moment. Ich werde es dir gleich. Nee, gar nicht. Verwechsel ich. Mendieta, der war dann später auch bei Lazio rum. Aber die hatten zu dem Zeitpunkt, hatten sie Pavel Nedved, Veron, Dejan Stankovic, Diego Simeone, Almeida, Alessandro Nesta, Sensini. Also das ist eine komplette All-Star-Truppe, dass die dann mit dem Trainer auch irgendwie erfolgreich waren. Wundert einen gar nicht. Simone Inzaghi, Marcelo Salas. Also es klingt halt wirklich wie so ein Ende 90er-Jahre All-Star-Team.
Krass. Ja, also andere Zeiten, das ist wie, als würde man sich zurückbeamen. Was ich in Bezug auf Eriksson wild fand, war, als ich so gelesen habe, wo der alles noch Trainer war. Da dachte ich nur so, okay, ja. Junge, der hat es einfach wirklich sehr ernst genommen mit dem.
Der ist rumgekommen.
Genau, mit der Chance, dass man als Fußballtrainer theoretisch wirklich an verschiedensten Orten der Welt leben und arbeiten kann, dass dieser Job einem das ermöglicht. Wieso sonst zur Hölle hätte er in Thailand, China, auf den Philippinen, ich glaube Mexiko, überall trainiert. Also das ist schon vogelwild, wo der Kerl überall Trainer war.
Ja, ähnlich wie Christoph Daum muss man auch attestieren, da ist eine gewisse Affinität für Fußball vorhanden gewesen. Und ja, erfolgreiche Zeit erst in Schweden zum Trainerstart, Start seiner Karriere gehabt mit Göteborg, hast du gerade schon erwähnt, bei Benfica Lissabon auch ein paar Mal Meister geworden, bevor es dann nach Italien gegangen ist und so ein bisschen gekrönt wurde mit seiner Zeit zuletzt bei Lazio Rom und da wirklich einige Titel nochmal eingeheimst hat. Insgesamt, ja, coole Trainerkarriere, lustige Stationen gehabt, auch irgendwie mit AS Rom, Pokalsieger, Sampdoria, Genua. Das sind ja jetzt alles so Vereine, die verbindest du mit italienischen Fußball nicht unbedingt mehr mit den ganz großen Erfolgen in den letzten 20, 25 Jahren. Hatte eine schöne Karriere, muss man sagen, auch wenn es hinten raus natürlich sehr, sehr wild war. Irgendwie noch einen Ausflug nach China gemacht, Elfenbeinküste und der kurz noch mal auch Leicester City, fand ich auch, auch sehr wild. Ja. Noch mal kurz so ein Jahr Leicester eingestreut, das war aber vor der Meisterschaft. Aber auch an dieser Stelle, ja, Sven-Göran Eriksson, schöne Karriere, schade, gute Aktion, ja auch nochmal von Liverpool, kurz vor Schluss hat er ja geäußert, dass er sein allergrößter Traum gewesen wäre, einmal den FC Liverpool zu trainieren und dass sie ihn das ermöglicht haben in so einer Art, ich weiß gar nicht, ob es ein Benefits-Spiel, glaube ich, war. Richtig schöne Geschichte und gut, dass er das nochmal machen konnte, weil das war jetzt, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate. Schön, dass ihm dieser Traum noch in Erfüllung gegangen ist.
Yes. Also auch an dieser Stelle Ruhe in Frieden. Er hat ja gesagt zum Schluss, trauert nicht, lächelt. Also versuchen wir das doch mal. Wir lächeln und lächeln.
Oh, gute Überleitung, Achtung.
Okay,
jetzt lächeln, kommt's. Lächeln tut auch Marc-André Ter Stegen. Denn der Platz auf der Torwartposition in der deutschen Nationalmannschaft, er ist nun endlich freigeräumt, weil Manuel Neuer seinen Rücktritt aus dieser verkündet hat. Halten wir davon? Was hältst du davon?
Finde ich super. Also ich finde es natürlich nicht super, dass Neuer jetzt nicht mehr Torwart ist, weil er ist einfach jetzt jahrelang der beste Torwart der Welt gewesen und auch zu Recht zwischen den Pfosten gestanden. Aber ich finde, it's about time. Ich finde es super, dass er jetzt auch nach dem Turnier, das ja einen durchaus versöhnlichen Charakter hatte, wenngleich auch nicht mega erfolgreich, dass er jetzt da sagt, okay, da gehe ich jetzt irgendwie, steche ich rein und sage ciao. Und André Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen, ganz ehrlich, also der hat doch das Wort Kronprinz erfunden, oder? Also wie lange will man warten? Es ist sowas von überfällig, dass der Kerl jetzt das nächste Kapitel auch beim DFB prägt. Und was natürlich komplett krank wäre, ist, wenn jetzt plötzlich dann Kevin Trapp.
Ich glaube, das wird nicht passieren.
Dann würde ich an testigen Stelle auch einfach aufhören. Ich glaube, dann würde ich Golf anfangen oder so.
Dann ist wirklich auch irgendwann gut. Aber der hat ja auch schon durch die vielen Verletzungen von Neuer, dadurch, dass er nur 6 Jahre jünger ist, wo man ja sagen könnte, okay, kann auch ein Torwart so dir deine komplette Karriere verbauen und blockieren. Er hat ja trotzdem immerhin schon 40 Länderspiele, auch wenn die natürlich bei den großen Turnieren waren es jetzt nicht so viele Spiele, aber trotzdem 40 Länderspiele als Nummer 2 ist ja auch schon ganz ordentlich, aber trotzdem, der ist 32, wenn wir überlegen, wie lange Neuer jetzt Nummer 1 war, ungefähr bis 38, dann hat er jetzt wirklich noch 6 Jahre als Nummer 1, wenn er so lange macht. Und bisher, ich glaube, von den Verletzungen, der hatte immer mal wieder so ein paar kleinere Sachen, aber der war jetzt nie so richtig lange am Stück verletzt, glaube ich, oder?
Weil bei
Transfermarkt wird sogar Statistik geführt über die längeren Verletzungen. Das kann ich noch direkt mal nach. Irgendwas war, glaube ich, mal mit seinem Rücken. Da hatte er, glaube ich, immer so ein bisschen mit zu kämpfen.
Kannst du haben. Also müsste ich jetzt lügen, dass er immer mal wieder zwei kleinere, wie ich ihn hatte, Copy Dad, das habe ich wohl auch mitbekommen. Aber ob da jetzt irgendwie mal 6 bis 9 Monate oder vielleicht sogar länger dabei, nee, glaube ich nicht. Aber schau gerne nach.
Stimmt. Rückenverletzung 85 Tage, Knie-OP 2021 103 Tage und ansonsten nie länger, ja, hier nochmal Knieverletzung 78 Tage. Ja. Tatsächlich so in den letzten 4 Jahren hat er häufiger mal, da hat er jetzt 3 längere Verletzungen, davor nie länger als einen Monat ausgefallen. Aber ja, es sind tatsächlich wiederkehrende Knieprobleme. Auch für einen Torwart nicht ganz so wichtig wie vielleicht für eine kleine Dribbelmaus auf den Außen, aber dennoch Sprungkraft etc. mit Knien. Ja, mal gucken. Drücken wir natürlich die Daumen, stellst du bitte jetzt einfach vor, nächstes Turnier, kurz vor Turnierbeginn verletzt er sich.
Digga,
und ist dann auch wieder nicht Nummer 1.
Oh, verschreist doch nicht, ey.
Nee, natürlich nicht. Ich drück die Daumen.
Ja,
drück
die Daumen. Marki.
Marki, wir lieben dich.
Na, wundervoll. Ja, das ist passiert und irgendwie war ja Neuer auch nur einer von dreien, ne? Müller hat ja schon adieu gesagt, Gündogan haut auch in den Sack und dementsprechend erfolgt der zu erwartende Wechsel auf den wichtigen Positionen in der Nationalmannschaft. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass Gündogan vielleicht doch noch einen dranhängt, weil Kroos und Gündogan jetzt auf einmal zu verlieren, das ist natürlich schon ein dickes Brett. Aber gut, so wird der Weg frei und die Talente müssen sich beweisen.
Ja, finde ich grundsätzlich auch gut, wie du es auch gerade gesagt hast. Es ist eigentlich echt ein versöhnliches Ende. Natürlich hätte man sagen können, ja, hätten sie alle mal lieber auf dem Höhepunkt aufgehört. Ja, aber wann weißt du das, ne? Also Neuer, der ist mit 28 Weltmeister geworden. Da sagst du dann ja auch nicht, jetzt reicht jetzt eigentlich auch. Dann mache ich jetzt. Also nicht alle können den Philipp Lahm-Move machen. Auch wenn das sehr schön in der Retrospektive bei ihm funktioniert hat, weil danach kam halt nicht mehr viel in der Nationalmannschaft. Könnte man auch sagen, ja, danke Fips, deinetwegen, weil wir dich gebraucht haben. Aber jetzt nochmal so ein bisschen mit einem positiven Erinnerungen, das letzte Turnier zu spielen und dann wirklich so dieses Zepter zu übergeben an die Nächsten, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Und ich glaube, das sehen auch viele der älteren Recken in der Nationalmannschaft, sehen das, glaube ich, auch so. Ich glaube, die haben das jetzt so kannst du besser aufhören als nach so einem 2018 oder 2021, was einfach sehr unbefriedigend war. Ich glaube, da kann man ganz gut seinen Frieden mitmachen, jetzt zu sagen, jetzt sind die Nächsten dran.
Komplett.
Und in dem Zuge, wir sind schon gerade beim FC Barcelona mit Marc-André Ter Stegen und auch bei Gündogan. Junge, was ist mit diesem Verein los? Also kurz zusammengefasst, die mussten Gündogan abgeben, mehr oder weniger, weil sie sein Gehalt nicht zahlen können, weil die Spieler abgeben müssen, damit sie überhaupt ihren neuen Königstransfer Dani Olmo registrieren können. Nicht, dass sie ihn irgendwie bezahlen können, sondern sie müssen in der Bilanz vorweisen, so und so viel Geld eingespart zu haben, damit dieser Mensch überhaupt spielen darf.
Jo.
Was machen die da? Und weil das ist doch das gleiche Szenario, weshalb Messi in der Nacht- und Nebel-Aktion auf einmal nicht mehr Spieler vom FC Barcelona war, sondern auf einmal für diesen komischen Clownsverein Paris aufgelaufen ist, weil da hatten die, glaube ich, ähnliche Sachen. Messi hätte auf unfassbar viel Gehalt verzichten müssen, sonst hätten sie ja seinen Vertrag nicht verlängern können. Ja, Spoiler, konnten sie nicht. Und deswegen ist er gewechselt, weil er gesagt hat, ganz ehrlich, ich bin der beste Spieler der Welt, warum soll ich bitte auf Gehalt verzichten? Das macht ja gar keinen Sinn. Sorry, aber was macht Peter Zwegert und kann ihn bitte einer nach Barcelona schicken?
Tja, das, also Peter Zwegert, Alter. Der macht doch nur Schalke, das weißt du doch, exklusiv sozusagen. Ich glaube, der darf gar keine anderen Vereine beraten.
Aber jetzt haben sie ja Hansi Flick und Heiko Westermann. Vielleicht kehren die da mal ein bisschen durch.
Ja, weiß ich nicht. Wenn man jetzt die Vorbereitung von Barcelona und auch den Saisonstart betrachtet, dann ist das also maximal okay. Die ganz riesige Euphorie ist da ja jetzt noch nicht ausgebrochen. Das sind so viele Fragen, die du stellst. Was machen die da? Die machen seit 20 Jahren im Prinzip, also auch was Financial Fairplay angeht und die wirtschaftliche Führung des Vereins ja nur Bullshit.
Es ist so frech.
So gesehen einfach. Wundert es eigentlich schon gar nicht mehr. Ich finde schon, dass man jetzt nachdem Barcelona ja wirklich also wie ein verglühter Komet abgestürzt ist nach einer Ära, die sie geprägt haben, da hatte, finde ich, man jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, okay, die berappeln sich so langsam wieder und vielleicht kommt da jetzt irgendwie was und dann hauen sie dir halt mit solchen Nummern nochmal richtig kräftig vor den Gong, sodass du denkst, ja, weiß ich nicht, dann vielleicht doch nicht.
Ich finde das auch einfach so wild, wenn du die Spieler im Kader siehst, die am meisten wert sind, dann sind das alles Spieler, bis auf ein paar Ausnahmen, die kommen aus der eigenen Jugend. Wenn du so eine Jugendarbeit hast und da jedes Jahr solche kranken Spieler produzierst, wie kannst du dann so ein krasses Defizit bei Transfers haben? Dann verkauf doch einfach mal, ja gut, Lamine Jamal ist jetzt das absolute Kronjuwel, der wird jetzt die nächsten 15 Jahre im besten Fall für Barcelona spielen. Aber es kann doch nicht sein, dass du immer nur teure Spieler einkaufst und einfach verkauf doch mal, hatte Barcelona, wohl doch, die haben Neymar verkauft. Na gut, da haben sie halt richtig krank viel Kohle für bekommen. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, die kaufen immer nur teuer ein und dann wollen sie ihre Spieler loswerden, so wie jetzt Gündogan. Und verschäbeln die halt einfach völlig unter Marktwert, weil sie auf einmal in Not geraten sind. Also, ja, check ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber Financial Fair Play, ähnlich wie bei anderen Vereinen, sei es Man City oder Chelsea, wir sehen es jeden Tag bei den Transfers, die getätigt werden, schafft es doch einfach wieder ab. Also, für wen braucht man dieses Farce. Financial Fair Play, wenn bei Chelsea jetzt mittlerweile Verträge über 11 Jahre ausgestellt werden, damit die das Gehalt auf jedes Jahr aufsplitten können. Ja, das haben die sich bestimmt dabei gedacht, die UEFA und die FIFA, als sie das eingeführt haben. Da haben sie bestimmt gedacht so, ey ja, dann machst du einfach jetzt wie beim Baseball in der USA, wo teilweise Spieler Verträge über 25 Jahre abschließen und die noch 15 Jahre nach Karriereende bezahlt werden, weil es dann nicht mehr auf die Bilanz sozusagen einwirkt. Ja, dann mach doch das einfach, wirklich. Es ist einfach nur noch dämlich.
Es ist so ein bisschen, als würdest du irgendwie einen Regenschirm verkaufen, ohne den Stoff, also einfach nur den Draht und den dann aufspannen, um dich vor Regen zu schützen. Das ist doch Unsinn. Also,
dann hält er ein bisschen, hält er was ab am Gestänge.
Genau.
Aber ja,
aber der Rest, so ungefähr. Der Rest geht halt würde man lachend in die Kreissäge laufen, einfach durch und auch geduldet durch, sozusagen. Ja,
das ist so dämlich. Einfach so. Okay, wir wollen irgendwie so tun, als hätten wir was und als würden wir euch schützen vor dem Regen, aber eigentlich wollen wir, dass die großen Vereine machen können, was sie wollen, weil die bringen uns hier die große Kohle, die ziehen die Zuschauer an, die sorgen dafür, dass wir Milliarden an TV-Geldern bekommen. Eigentlich ist uns das auch egal, macht mal, wird schon irgendwie laufen, aber einen kleineren Verein, sorry, dass ich das an dieser Stelle im Vergleich zu den anderen sagen muss, wie der FC Köln, die werden dann halt so hart bestraft. Das ist einfach wirklich kompletter Bullshit.
Ja, darüber habe ich mich schon zur Genüge aufgeregt, auch im Vergleich mit dem, aber lassen wir das.
Tagesgeschäft.
Wir, für alle die uns kennen, 3 aus 9 ist eine von unseren Rubriken. Für die, die zum ersten Mal dabei sind und es nicht kennen, was machen wir? Wir picken uns im Prinzip 3 von 9 Spielen aus dem Bundesligaspieltag raus und gucken da ein bisschen genauer
drauf. Deswegen auch der Titel.
Genau, danke Lutz. Warum machen wir das so? Weil wir weder Zeit noch Lust haben, alle 9 Spiele auseinander zu filetieren. Und dementsprechend variiert das. Wir haben für diese Folge entsprechend wieder 3 Spiele mitgebracht. Und zwar haben wir unter anderem die Bayern dabei. Wir haben auch Leverkusen gegen Gladbach, das war ja das Auftaktspiel dabei, und Freiburg gegen Stuttgart. Womit wollen wir anfangen?
So ist es. Ich würde sagen, chronologisch nach Spieltag Reihenfolge mit dem Auftaktspiel Gladbach, die Borussia, die Fohlen, die Ponys gegen Bayer 04 Leverkusen, den amtierenden deutschen Meister. Und ich hätte vor dem Spiel nicht gedacht, dass es so ein guter Kick wird. Ich hätte gedacht, es wird viel deutlicher und da war richtig Bums drin. Das war ein schöner Auftakt.
Ja, also das kann man genauso sagen. Wobei ich ehrlicherweise mit Toren gerechnet habe, das auch getippt habe. In Sachen Tippspiel habe ich schön in den Stiefel gebissen, weil ich dachte vor dem Spieltag, boah, ja, so ein 3-2, das wird so ein 3-2 getippt. Und dann habe ich mich mit einem Leverkusen-Fan unterhalten und mich komplett davon beeinflussen lassen, was der tippt, nämlich 3-1, habe umgestellt. Gut, was zeigt das? Auf jeden Fall nicht auf Leverkusen-Fans hören, das hätte ich vorher wissen können. Aber ja, du hast vollkommen recht, es war ein unterhaltsames Auftaktspiel, es war aber auch irgendwie ein typisches Auftaktspiel, so eins, von dem man, wenn man es anschaut, denkt, oh ja, das ist irgendwie noch ein bisschen Saisonvorbereitung und Einruckeln und ja, da werden vielleicht auch ein, zwei Fehler mehr gemacht, es geht schnell hin und her und hoch und runter, da ist noch eine gewisse Anfangsmotivation. Also es war irgendwie so ein, ich finde, es war ein typisches Auftaktspiel.
Ja, mit einem sehr späten Sieger. Am Anfang sieht es in der ersten Halbzeit so aus, als würde Leverkusen genau da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Spoiler, sie haben am Ende auch wirklich genau so weitergemacht mit einem Last-Minute-Tor. Aber ja, erste Halbzeit ging dann doch relativ klar an Leverkusen und resultiert dann auch in einer 2-0-Führung durch ein absolutes Sahnetor von Granit Xhaka und noch ein weiteres Tor von Florian Wirtz. Gladbach kommt aber richtig gut in die zweite Halbzeit. Ich bin jetzt schon begeistert vom vermeintlich neuen Traumduo, weil da muss man wirklich auch nicht ein großer Fußballexperte sein, dass man sieht, dass das gut zusammenpassen kann. Ein großer kopfballstarker Stürmer mit einem sehr starken Standardschützen. Zwei neue Transfers, Neuzugänge von Gladbach, Stöger und Kleindienst. Ich glaube, die Kombo werden wir dieses Jahr häufiger sehen. Das funktioniert, Flanke, Kopfballtor oder Freistoß, Ecke, Kopfballtor. Da hat Gladbach wirklich, würde ich sagen, den Kader genau an den Stellen auch verstärkt, weil letztes Jahr vorne immer mal wieder Stürmer gehabt, die aber nicht so richtig das Tor treffen wollten. Und gerade in so einem Umbruch, in dem Gladbach sich immer noch befindet, ist es nicht schlimm, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren, wenn du jemanden hast, der einfach richtig geile Standards tritt. Das hilft immer auf jeden Fall, auch mal ein Tor per Standard erzielen zu können.
Das ist so. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen, aber das beziehe ich jetzt auf keine Partie, am ersten Spieltag schon zu sagen, wo das auf jeden Fall hingehen wird und wo nicht. In dem Spiel hat das auf jeden Fall den Eindruck gemacht, als ob die Neuen schon gut miteinander funktionieren. Das stimmt schon. Und gleichzeitig ist, glaube ich, bei Gladbach, ja, das haben wir in der letzten Saison gelernt, nicht so richtig klar, ob man überhaupt irgendwas an Beständigkeit erwarten kann. Das kann halt heute so und morgen so aussehen.
Von das daher, wird jetzt nicht gerade nach oben gehen,
ja.
Aber vielleicht so Graf, wie so ein Aktienkurs. Immer mal wieder kleine Dellen drin, aber ich glaube, mit dem Kader, den sie jetzt haben, wenn ich mir die erste Elf angucke und die Spieler, die jetzt auch den nächsten Sprung machen müssen, dann vielleicht auch, um wieder in andere Sphären zu kommen, Reitz, Netz, Scully, alles noch sehr junge Spieler, wenn die dann vielleicht den nächsten Schritt machen, weil du hast ja echt auch gestandene Spieler mit Player, Stöger, Honorar, Kleindienst, wenn sich das so zurechtruckelt, dann würde ich sagen, ist eine bessere Platzierung als letztes Jahr drin.
Ja, sag mal, aufs Spiel eingegangen, das hatte ja natürlich neben den 5 Toren auch noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Gesprächsstoff mitgebracht und bereit gehalten. Ich würde dich ganz konkret direkt mal auf eine Szene ansprechen wollen, und zwar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ich rede von dem Tor, das Kleindienst macht, was dann zurückgenommen wird, weil er zuvor Hinkapier war es, glaube ich, am Fuß trifft, und dann wird eben über den Video Assistant Referee irgendwie reingebrüllt. Schiri guckt sich das an und entsprechend wird das Tor zurückgenommen. Also ist das von Robert Schröder, dem Schiedsrichter, die richtige Entscheidung gewesen, deiner Meinung nach?
Boah, insgesamt in der Partie hat man wieder gemerkt, wofür der VAR eigentlich nicht da sein sollte. Und das sind klare Fehlentscheidungen, die soll der VAR verhindern. Mir artet das weiterhin zu sehr aus, für was der VAR hinzugezogen wird und wie wenig Verantwortung noch in der Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter liegen. Ich würde sagen, mir war es zu kleinlich und ich hätte es einfach laufen lassen, und in der Realgeschwindigkeit, so wie im Spiel entschieden wurde, wurde es gegeben, und ich bin mittlerweile großer Fan davon, wieder stärker die Verantwortung in die Tatsachenentscheidung zu legen und nicht in der 14. Einstellung nochmal zu gucken, ob nicht vielleicht auch ein kleiner Kontakt war, weil so funktioniert Fußball halt einfach nicht. Fußball ist ein Kontaktsport. Das ist eine Phrase, die kann man eigentlich immer nur jeden Spieltag wieder holen, wenn man sieht, wofür teilweise im Nachhinein noch Elfmeter gegeben werden oder zurückgenommen werden, Tore zurückgenommen werden. Nee, das wird mir alles zu bunt.
Okay. Weil, ja, also du hast schon recht, oder du sprichst es ja an, man muss im Prinzip die Schiedsrichterleistung auf die ganzen 90 Minuten betrachten. Im Kontext dieser 90 Minuten finde ich tatsächlich, dass die Entscheidung okay geht. Das bringt mich zur nächsten Entscheidung. Ich glaube, das war auch die wirklich ja viel diskutierte, nämlich die Entscheidung zum Elfmeter in der Nachspielzeit. Ich glaube, es war in der 90. plus 10 oder plus 11. Was sagst du dazu?
Ja, also die Bilder sind ja dann eindeutig. So, wenn man halt wirklich drauf guckt, dann sieht man das. Aber das sind wirklich so Bruchteile von Sekunden, die dann dazu führen, dass man sieht, ah ja, da war der Kontakt doch vor der Ballberührung oder ähnliches. Ja, also wenn du den VAR hast, dann musst du ihn nutzen. Aber
das ist genau.
Keine Ahnung, also ich bleib genau dabei. Also alleine dadurch, dass man keine klare Antwort darauf hat, das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass es dann nicht richtig genutzt wird. So, weil es muss doch eine eindeutige Fehlentscheidung sein, dass du sagst, ja, Junge, der senzt den da um, der Ball ist schon lange weg, Strafstoß. So, hat der Schiedsrichter nicht gesehen, weil vielleicht durch einen Spieler verdeckt oder was weiß ich, dann ist es eindeutig. Aber wenn du jetzt immer wieder so Frame für Frame vor und zurück gehst und dann siehst, ah ja, guck mal, hier ist jetzt der Ballkontakt und davor aber ein Bruchteil noch der Fuß dazwischen, ja, toll, dann kannst du jedes Spiel so sezieren und dann wirst du immer noch mal irgendwie was finden, aber ey, dann gucken die Leute irgendwann auch irgendwie mehr auf die Screens im Stadion als auf das Geschehen auf dem Platz und das will doch keiner, also niemand hat doch Bock da drauf und ich weiß nicht, ob das nicht am Ende sich gegenseitig auflöst, wenn du sagst, okay, Tatsachenentscheidung bleibt und ob es dann nicht genauso fair ist, als wenn du wirklich jede Entscheidung so kleinlich nachschaust.
Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Hier geht es ja vielleicht nicht mal um die Entscheidung des Schiedsrichters, der sich die Bilder, wie du schon sagst, dann Frame by Frame anguckt, sondern es geht vielmehr um den Einsatz des Videoschiedsrichters, der, und das ist, glaube ich, dann auch die Schiedsrichterbewertung gewesen, also von offizieller Seite der DFL, der gar nicht hätte eingreifen dürfen in der Situation, weil es eben nicht ausreicht, weil es keine brutal klare Fehlentscheidung ist.
Ja.
Und damit sind wir wieder so ein bisschen bei meinem Lieblingsthema, was den ganzen Video Assistant Referee angeht. Wofür brauchst du am Ende noch Schiedsrichter auf dem Feld, die ja auch Autoritätspersonen sein sollen, die Entscheidungshoheit haben sollen, wenn du sie jetzt schon auf diesem Level overrules und interruptest und sie in eine Situation hineinzwingst, in der sie gar nicht sein wollen und auch gar nicht sein sollten. Und das ist, glaube ich, auch, so schwer es mir fällt, das zu sagen, berechtigt, dass die Gladbacher sich da drüber aufregen. Das hätte einfach so überhaupt nicht passieren dürfen. By the way, Robert Schröder, also der spielführende Schiedsrichter, hat auch, ich glaube, am Ende eine Note 5 oder 5,5 bekommen. Das war in Summe nicht wirklich souverän von dem guten Kerl. Aber gut, auch nur ein Mensch, hat auch mal einen schlechten Tag, macht er beim nächsten Mal hoffentlich besser. Aber das war natürlich ein Riesenaufreger direkt zu Beginn der Saison und ich hoffe wirklich sehr, dass das jetzt nicht Einzug hält und dieses Niveau weiter durchgezogen wird.
Ja, und irgendwie kann der Schiedsrichter durch solche Szenarien, kannst du ja auch irgendwie gar nicht, also das Setting ist schon so scheiße für Schiedsrichter, dass sowas halt häufiger passieren wird, dass es halt dann so kleinlich entschieden wird. Und ja, ich hoffe auch, dass es nicht weiter sich in diese Richtung entwickelt, sondern man eher sagt, hey, wir haben die Schiedsrichter, die sind gut ausgebildet, lass uns denen noch einfach mal ein bisschen mehr vertrauen. Und dann läuft das schon von alleine hoffentlich.
Ja, auf Spiel einzugehen, ganz kurz, ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Beide Mannschaften sind super viel gelaufen, auch die Gladbacher zu Hause. Beide haben die 120 Kilometer geknackt. Leverkusen hat halt viel mehr aufs Tor geschossen, 25 Mal. Natürlich mehr Ballbesitz gehabt, eine höhere Passquote verzeichnet mit 86% schon sehr, sehr gut. und mit fast 60% auch deutlich mehr Ballbesitz. Und trotzdem hatte man ja immer das Gefühl, die Gladbacher sind dran, haben die Möglichkeit, gerade zu Hause mit den Fans im Rücken das Spiel zu drehen und haben das ja dann auch zwischenzeitlich getan, nach dem Kleindienst in der 85. zum 2-2 ausgeglichen hatte. Und trotzdem, und du sagtest es eingangs schon, hat Leverkusen gefühlt da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, was die Art der Tore angeht, was die Zeitpunkte angeht und ja auch so ein bisschen, was die diese niemals aufgeben Mentalität angeht, gepaart mit sehr viel Spielglück in dem Fall. Spannender Auftakt aus Leverkusener Sicht. Das kann natürlich ein richtiger Brandbeschleuniger im Positiven werden.
Ja, denn das ist ja wirklich so dieser Dusel, den du dann dir erarbeitest, ne? Dass sie immer wieder in die Situation kommen, noch ein Tor zu schießen, wenn jetzt auch dann vermeintlich glücklich mit einem Elfmeter, aber ich bin gespannt, wie lange sie die Serie aufrechterhalten, ungeschlagen durch die Bundesliga zu marschieren. Ja, am Ende bleiben 3 Punkte.
So ist es. 3 Punkte für Bayer Leverkusen, die damit gut reinstarten als Meister und Pokalsieger. Die Gladbacher müssen sich mit 0 Punkten zufrieden geben. Und ansonsten, ja, was kann man vielleicht noch erwähnen, dass auf Seiten der Gladbacher, wie du ja schon sagtest, Neuzugänge direkt in der Startelf gestanden haben. Auf Seiten der Leverkusener hat kein Neuzugang in der Startelf gestanden. Später wurde dann ein bisschen gewechselt und auch noch die ersten Bundesliga-Minuten gesammelt. Aber das fand ich schon auch spannend. Auf wen setzt jetzt Alonso? Spielt dann direkt der ein oder andere Neue von Anfang an? Die haben ja auch gar nicht so viel gemacht, ne? Es sind ja, glaube ich, irgendwie 2, 3 gewesen, die sie jetzt geholt haben. Aber nachdem das ja letzte Saison schon so gut funktioniert hat mit Debütsaisons, war ich für meinen Teil schon gespannt, wie es ausschauen wird.
Ja, und ich glaube, die Spieler, die da sind bei Gladbach, die sind, viele von denen sind auch in Situationen ihrer Karriere, wo die jetzt sagen, das Jahr Champions League, das kann ich mit dieser eingespielten Truppe jetzt auf jeden Fall auch noch mitnehmen und den Schritt zu einem vermeintlich größeren Verein kann ich dann nächstes Jahr auch noch machen, falls wir das nicht bestätigen sollten. Weil so ein Wirtz, der braucht sich keine Sorgen machen, dass er nächstes Jahr noch einen guten Verein findet, so Spieler wie Frimpong, da sind genug Spieler, die einfach richtig, richtig gut sind oder halt Spieler so wie Grimaldo, die vielleicht an anderer Stelle schon auch auf einem gewissen Niveau gespielt haben, aber nicht den Erfolg hatten und jetzt halt wirklich mit einem Trainer eine Situation haben, wo die sich wahrscheinlich auch denken, warum sollte ich jetzt nach einem Jahr direkt wieder abhauen und riskieren, dass ich vielleicht nicht mehr unumstrittener Stammspieler bin und in der Champions League jedes Spiel machen kann. Von daher hat Bayer sich da schon über die letzten Jahre echt in eine gute Situation manövriert, dass die natürlich jetzt auch Spieler, die sie vor 2, 3 Jahren ohne Xabi Alonso und ohne dieses ohne diesen Stamm an Mannschaft, hätten sie wahrscheinlich nicht bekommen, sondern wären die halt woanders hingegangen. Ne? Also so ein Alex Garcia, irgendwie 27 Jahre alt, Peak, was so das Leistungslevel im Fußball angeht, wechselt er aus Spanien nach Leverkusen. Das sind normalerweise Spieler, die bleiben in Spanien und wechseln dann zum nächstgrößeren Verein. Und da haben die jetzt echt durch so einen Weltklasse-Trainer wie Xabi Alonso, haben die ja nochmal ganz andere Mittel. Finanziell sieht es sowieso immer gut aus bei Leverkusen. Das ist schon ein spannendes Projekt, weshalb ich auch Alonso total gut verstehen konnte, jetzt vor ein paar Monaten, dass er gesagt hat, ich verlängere jetzt erstmal meinen Vertrag, weil alles andere, der gute Mann ist noch unter 40, glaube ich, das kommt schon alles noch. Also da braucht er sich keine Sorgen machen.
So ist es. Sorgen machen, auch weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, muss sich der VfB schon Sorgen machen? Wir kommen zum zweiten Spiel.
Nee.
Freiburg zu Hause empfängt den Vizemeister. Das finde ich, hört sich immer noch komisch an, aber es ist nun mal so. Den Vizemeister VfB Stuttgart. Die Freiburger haben insofern einen Umbruch zu verzeichnen, als dass Christian Streich nicht mehr als Trainer auf der Bank sitzt, was unfassbar.
Fühlt sich nicht richtig an.
Unfassbar komisch klingt, genau, es fühlt sich nicht richtig an. Julian Schuster ist sein Nachfolger, Heimdebüt gegen eben den Vizemeister. Die wiederum hatten einen Umbruch im Team, das kann man glaube ich so sagen, einige Abgänge zu verzeichnen. Haben aber auch Neuzugänge auf dem Bierdeckel stehen und einer davon trifft nach 120 Sekunden unfassbar sehenswert. Dimirovic aus Augsburg gekommen, nagelt das Ding ja nach Eckball per Seitfallzieher in die Maschen. Das war schon ganz nett gewesen, oder?
Gibt schlimmere Debüts für einen neuen Verein, würde ich sagen. So nach 2 Minuten erstmal ein schönes Tor machen. Besser geht's eigentlich nicht. Danach kommt aber erstmal nicht ganz so viel. Ich habe mir tatsächlich das Spiel angeguckt und auch direkt noch mal heute die Highlights reingezogen, um da vielleicht noch mal das ein oder andere noch mal wieder in die Erinnerung zu rufen. Sehr aggressiven Fußball, den der SC Freiburg da gespielt hat. Das war vielleicht auch so ein bisschen das Ziel, so den bisschen durchwürfelten neuen Kader von Stuttgart, der natürlich noch nicht so eingespielt ist, wie das zum Ende der letzten Saison war. Auch wenn ich ja in der letzten Folge schon gesagt habe, der Supercup, hey, Stuttgart, die machen eigentlich sehr gut weiter und sind auch schon wieder komplett im Saft. Heute hat man gesehen oder am Wochenende hat man gesehen, dass das vielleicht doch noch ein paar Prozentpunkte fehlen. Und ja, Freiburg wirklich super aggressiv raufgegangen, ultra hoch gepresst auch. Und ja, da sieht man dann, dass die neue Innenverteidigung oder die neue Verteidigung, die sich da gebildet hat, noch nicht ganz so auf der Höhe war, wie wir das aus letzter Saison kennen, mit Chabot Stiller reingeruckt hinten, Kretzig links. Ja, da war schon sehr viel Neues, was dann eben noch nicht so ineinander gegriffen hat. Und das hat Freiburg gut ausgenutzt und haben wirklich immer sehr schnell umgeschaltet, dass die Jungs Fußball spielen können. Da haben die ein paar richtig gute Kicker, Grifo, Röhl, Dorn, Osterhage als Neuzugang auch sehr gut funktioniert. Und vorne jetzt mit Adamu mehr oder weniger auch ein Neuzugang. Ich glaube, der hat letztes Jahr unter 100 Minuten gemacht als eigentlich Top-Einkauf. Das hat für den ersten Spieltag schon sehr, sehr gut funktioniert und haben Stuttgart so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, würde ich sagen.
Ja, also wenn du das dir jetzt auch in den Zahlen anguckst, dann ist ja jetzt nichts wirklich Überraschendes zu erkennen oder abzulesen. Stuttgart hatte viel mehr Ballbesitz für ein Auswärtsspiel, fast 70%. Freiburg hatte also einen klaren Plan. Ball dem Gegner geben und auf Umschalten spielen, standen ja auch irgendwie 3, 4, 5 Mal im Abseits, während die Stuttgarter das nicht ein einziges Mal zu verzeichnen hatten. Die Stuttgarter haben eine fast 90-prozentige Passquote hingelegt, während Freiburg irgendwie nur 76, 75% hatte. Also die Idee war ganz klar, auf Freiburger Seite wenig Kontakte, wenig Stationen, schneller Abschluss. Und das hat ja auch gut funktioniert. Ja, wenn du dir ja dann auch reinziehst, dass Lukas Kübler, der nun wirklich nicht dafür bekannt ist, Tore zu schießen, aus der zweiten Reihe da zum 1:1 trifft. Dohan, also der Murm, das hat ganz viel Potenzial für das Kacktor des Monats, wenn du mich ja fragst.
Das war stark, ey. Der rutscht einmal, das kennt man so, wenn einem was aus Versehen passiert, so, dass man so mit dem Fuß so ein langes Bein macht und dann so da so rüberrollt und der ist ja wirklich mit dem halben Körper so
mit dem Ball rübergerollt. Das sah eigentlich zwischendurch aus, als würde ich irgendwie auf so einer Faszienrolle, auf so einer Blackroll arbeiten. Murmelt er dieses Ding da zum 2-1 rein, muss auch beim Torjubel lachen, weil er selber wahrscheinlich nicht versteht, was gerade vor sich gegangen ist. Ja, und dann Kübler nochmal per Kopf nach einer Ecke, sogar ein Doppelpack. Und dann weißt du eigentlich auch, wenn Lukas Kübler 2 Tore gegen dich macht, dann weißt du, es ist ein Kacktag.
Also, ja, dann wird es schwer zu gewinnen.
Ja, dann wird es schwer zu gewinnen. Letzten Endes super gelungenes Debüt für Schuster, den neuen Freiburger Trainer, der am Ende auch verdient gewinnt. Also es war kein unverdienter Sieg. Und Stuttgart so ein bisschen geerdet zu Saisonbeginn. Aber wie du auch schon sagst, gerade defensiv natürlich auch mit einer sehr konstruierten Alternative. Ich denke, auch auf dem Transfermarkt, da wird bestimmt noch ein Innenverteidiger geholt werden.
Ja, heute gerade verpflichtet.
Ist so, ach so, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja. Wen haben sie geholt?
Ich kann dir auch sofort sagen, wie er heißt. Ich kann den nicht. Vielleicht die absoluten Fußballexperten unter euch kennen den guten Mann vielleicht. Ich schaue gerade mal kurz, dass ich das hier noch schnell rausfinde, wie dieser gute Mann heißt. Es ist Amin Al-Dagli, verpflichtet von dem Premier League-Absteiger FC Burnley. 22 Jahre, Belgier, 1,87 groß. Ja. Den haben sie verpflichtet. Ist okay. Noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber ist wohl kurz vor Einigung.
Okay, also da muss ich jetzt auch gestehen, der sagt mir überhaupt nichts. Aber das macht ja auch nichts. Dafür gibt's
das ja andere. Macht gar nichts. Genau. Zur Not fragen wir mal Vincent Kompany, der kennt den dann ja noch aus seiner Abstiegssaison. Und Gerücht war ja auch schon zu lesen, Mavropanos zurück zum VfB eventuell. Bin ich mal gespannt. Der wird, wenn auf jeden Fall nicht ganz günstig, weil ja, der spielt bei West Ham und ja, wobei West Ham, die haben ja wahrscheinlich auch irgendwie so 40 Spieler im Kader oder so wie jeder Premier League Club. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was passiert. Und gibt es ein oder andere Gerücht noch? Danilo Döki von Union ist wohl auch im Gespräch. War mit Omari, lese ich hier gerade noch von Start Rennen. Also ein paar Innenverteidiger sind da noch im Gespräch beim VfB. da wird sich vielleicht noch was tun, wenn es mit Amin al-Dakil nicht klappen sollte.
Ja. Was bleibt nach dem Spiel festzuhalten? Freiburg ist Tabellenführer. Der erste Tabellenführer sozusagen.
Stimmt, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Klar.
Ja, macht ja nichts. Ich würde dich ja am liebsten darauf festnageln. Stell dir mal vor, so wie letzte Saison, als wir irgendwie Spieltag für Spieltag gesagt haben, nee, Leverkusen, das wäre ja
wild. Das halten die nicht durch.
Das halten die auch nicht durch. Meint sie, halten das durch? Oh, ich glaube, die halten das durch. Das wäre natürlich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster gelegt, wenn wir selbiges für den SC Freiburg formulieren würden. Das traue ich mich auch nicht, das werde ich auch nicht tun. Aber so mal der übersaisonale Vergleich, was den ersten Spieltag angeht. Guti.
Ja, beim letzten Mal, wir sind ja auch im Oktober erst in die Saison gestartet. Ja,
es war schon Spieltag ein bisschen.
7, glaube ich.
Es waren schon 5, 6 Spieltage gespielt, ja.
Ja, und da war Leverkusen ja wirklich einfach, da hatten die Bayern schon hinter sich, haben das Spiel in München nicht verloren. Und da konnte man sich schon, hatte man ein bisschen mehr, wie man so schön sagt, Sample Size, wie die so performen in den ersten, im ersten Viertel, im ersten Fünftel der Saison. Da wäre ich beim SC Freiburg jetzt auch noch vorsichtig, weil ich glaube, nicht wenige haben prognostiziert, dass es schwer wird, Christian Streich in Freiburg zu ersetzen, auch wenn man da am ersten Spieltag noch nicht so viel von mitbekommen hat. Erster Spieltag, viel mitbekommen hat man von bekannten Problemen in der Münchner Innenverteidigung, auch wenn das Spiel am Ende trotzdem zugunsten der Münchner zu Gast in Wolfsburg ausgeht. Hast du das Spiel gesehen? Wahrscheinlich hast du es dir angeguckt.
Ja, ich habe es mir angeguckt und gut, eine Sache, die verstehe ich nicht. Aber die verstehe ich nicht nur auf Bayern bezogen, sondern generell auf Trainer, Vorbereitung, Vereine, Pokalrunden und erste Spieltage bezogen. Die Viererkette oder von mir aus auch die Dreierkette oder was auch immer du hinten spielst, deine Defensive. Das ist für mich so ein Teil in der Mannschaft, für den ist eigentlich eine Sommervorbereitung prädestiniert. Wie geschaffen? Ich will doch als Trainer, dass sich diese Viererkette einspielt. Und bei den Bayern hat Kompany genau das getan. Er hat in den Vorbereitungsspielen und auch in der ersten Runde im Pokal, wo sich die Bayern 4-0 gegen Ulm durchgesetzt haben, auch in den ernstzunehmenden Tests gegen Tottenham, auf dieselbe, immer selbe Viererkette gesetzt. Stanisic rechts, Guerrero links und im Zentrum eben dann Kim und Upa.
Jo.
So, jetzt ist erster Spieltag in der Bundesliga. Okay, Stanisic muss er rauswechseln, weil er sich verletzt. Da kannst du jetzt nichts machen. Dafür kommt Bowie, den hat, glaube ich, niemand mehr auf dem Zettel gehabt. Und links stellt David
Bowie.
Ja, und links stellt er Davis. Da stelle ich mir die Frage, warum zur Hölle, um Gottes Willen, würfelst du jetzt auch noch die Kette durcheinander, wenn du sowieso schon gezwungen bist, ein bisschen was zu verändern? Das raff ich nicht. Und ehrlicherweise, du sagst, du sprichst die Innenverteidigung an. Ja, gerade Kim hatte einen rahmenschwarzen Tag. Aber die ganze Viererkette hat einfach scheiße performt.
Ja,
was man auch
Upamecano.
Ja, was man also auch an den Noten sieht. Die sind alle mit 4 oder 5 da vom Fleck gegangen, während im Zentrum und vorne drin vernünftig performt wurde. Und das raff ich einfach nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Nee, und also in dem Kontext raff ich auch überhaupt nicht, warum man Mathis de Ligt abgibt.
Ja.
Ein Spieler, der noch 10 Jahre im Tank hat, der sich schon auch ein Spieler ist, der sich mit einem Verein identifizieren kann, der so ein bisschen das neue Gesicht auch werden kann. Und dann behältst du Upamecano und Kim, die letztes Jahr wirklich beide nicht überzeugend waren. Auch jetzt gegen Wolfsburg hat Upamecano da schon wieder ein paar schöne Bälle mit so richtig Schnitt in den Fuß des Gegners gespielt. Halte ich nichts von. Der Kicker hat heute witzigerweise auch direkt einen Artikel rausgebracht, irgendwie geplante Unsicherheit oder so, dass du halt einfach damit rechnen muss, dass die beiden ein Schnitzer pro Spiel hat, berechnend unberechenbar.
Ja.
Berechnend unberechenbar, so war der Titel des Artikels. Dass du halt weißt, einer von den beiden hat einen dicken Schnitzer pro Spiel drin. Und ja, gegen Wolfsburg geht das gut, weil du mit deiner Offensivpower, mit Gnabry, Musiala, jetzt einen neuen Ulisee, vorne Harald Gehstock, was soll dir da passieren? Ne? Da machst du jedes Spiel 2, 3 Tore gegen Wolfsburg und Co. Aber gegen Leverkusen oder in der Champions League funktioniert das halt nicht, so wie wir letztes Jahr auch gesehen haben, dann im Halbfinale, Finale natürlich nicht, aber im Halbfinale der Champions League, wo Kim auch ein, zwei Mal richtig, richtig schlecht aussah, was das Stellungsspiel angeht. Ja, und dann wird das dieses Jahr wird das auch nicht besser werden. Ne? Also ich sehe die Stand jetzt und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das mit Kompany entwickelt und was er für einen Fußball spielen lässt. Da hat man schon gesehen, lange Bälle wird es bei dem nicht geben. Da also wirklich teilweise sehr wilde Ballstaffetten im eigenen 16 und sich da wirklich rauskombiniert. Und ich weiß nicht, ob Upamecano und Kim dann die richtige Besetzung sind, die nicht unbedingt die Ruhe ausstrahlen, die du für so ein System brauchst. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja. Vielleicht also gesamt auf diesen Sieg bezogen, dann hat man ja 3-2 gewonnen und irgendwie könnte man sogar auf die Idee kommen, wenn man jetzt einfach nur das Ergebnis betrachtet und bestimmte Phasen des Spiels, dass Wolfsburg das sogar wirklich gut gemacht hat, bin ich gar nicht der Meinung. Und das unterstreichen auch die Zahlen, ehrlicherweise. Ja, Wolfsburg hatte die Phase, wo Meier dann auch doppelt trifft, da hatten sie Oberwasser und das haben sie dann auch ausgenutzt. Aber letzten Endes finde ich nicht, dass das ein Sieg war, der gegen sehr starke Wolfsburger zustande gekommen ist, sondern es war ein glücklicher Sieg gegen überschaubare Wolfsburger. Und das, da würde ich irgendwie dir recht geben, könnte schon fast wieder Grund genug zur Sorge sein, wie man, welche Qualität quasi da ist oder was auch gereicht hat, um mit dieses Stöckchen Wolfsburg zu springen. Die kriegen keine 70-prozentige Passquote hin, das ist unterirdisch, ehrlicherweise. Das ist absolut katastrophal. Die haben zu Hause keine 30% Ballbesitz, wo man sagen kann, na gut, okay, gegen Bayern, aber trotzdem zu Hause muss es mal irgendwie als VfL Wolfsburg mit dem Kader hinkriegen. Die haben fast keine Standards gezogen, die waren also letzten Endes in allen Bereichen unterlegen und trotzdem haben sie drei Tore geschossen, also sie haben drei Tore geschossen und trotzdem verloren, ja, das, also ich würde diesen Sieg von Bayern einfach überhaupt nicht hochhängen wollen, ehrlicherweise.
Nee, ich auch nicht, also gerade wenn du siehst, so die Leistung von Kaminski in dem Spiel, der so viele Patzer und Schnitzer drin hatte und das resultierte dann in einem fast logischen Eigentor, das hat irgendwie zu diesem Tag gepasst. Da gibt es auch Bayern-Teams aus den letzten Jahren, die nutzen solche Unzulänglichkeiten eines Gegners, nutzen die aus und schicken die mit 5-0 nach Hause oder auf die Couch. Da ist Bayern jetzt, müssen sie auch noch nicht sein zu dem Zeitpunkt der Saison. Am Ende stehen die drei Punkte da und ist gut. Aber also ich werde das mit einem scharfen Blick beobachten, was da in den nächsten Wochen bei Bayern passiert. Spätestens, wenn es Richtung Champions League geht und der erste stärkere Gegner wartet, weil ja, also Wolfsburg, die waren gestern wirklich nicht so. Das hat absolut gereicht, dass sie ein bisschen aggressiv draufgehen und schnell umschalten, um da wirklich sehr, sehr gute Situationen sich rauszuspielen, die dann ja auch in den Toren gemündet sind. Gerade der Fehler von Kim natürlich bezeichnend irgendwie für die Unsicherheit im Aufbau der Bayern. Da hat es nicht so viele Mittel gebraucht, um die in diese schwierigen Situationen zu bringen. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Bayern hat jetzt gerade in der Liga, ja, bis zum 28. September sind die Spiele geschenkt, Freiburg, Kiel und Bremen, da werden die durchmarschieren oder durchspazieren und werden jetzt nicht so viele Punkte lassen, aber dann geht es halt schon zum ersten Clash, Samstag, 28. September, zu Hause gegen Leverkusen und da bin ich gespannt, ob man dann schon ein bisschen auch die Handschrift von Kompany sehen wird und ob diese Handschrift ausreicht, um ein weiterhin sehr starkes Leverkusen Paroli zu bieten oder ob man da vielleicht schon das erste Mal diese Saison unter die Räder gerät. Ich würde mich persönlich sehr darüber freuen, weil ich habe Leverkusen auch als Meister wieder getippt und glaube, die Bayern, die werden erst nächstes Jahr wieder große Todesstern wieder zurückschlagen und dass es das jetzt erstmal nochmal ein bisschen Zeit braucht, bis sie das alles wieder eingroovt und die Spieler, die jetzt geholt wurden, richtig zünden, weil ja, es ist der FC Bayern, das ist eine andere Stufe für einen Olise als Crystal Palace. Der hat unfassbar viel Potenzial, aber ob er es auf der Bühne genauso abrufen kann, da bin ich mal gespannt. Und ja, 4 Wochen ist ja so ein ganz guter Zeitraum mit Wettkampf-Szenario, um dann zu gucken, wie entwickelt sich das Team innerhalb dieser 4-5 Wochen.
Absolut. Mit Blick auf den Tacho, machen wir 3 aus 9 zu und widmen uns unserer letzten Kategorie, oder?
Ja, ich überlege gerade, wir haben jetzt irgendwie so knapp eine Stunde. Machen wir Titel, Tore, Temperamente heute noch? Ich würde sagen, ja, so einen kurzen Abriss.
Ja.
Und weil ich später vielleicht keinen Bock habe, das noch zurechtzuschneiden, werde ich jetzt einfach die Titelmelodie einsprechen. Und wenn das jemanden richtig doll stört, sagt uns Bescheid, dann werde ich es nächstes Mal wieder reinschneiden. Aber heute kommen Titel, Tore, Temperamente. So, und dann gehen wir nämlich direkt rein, weil wir haben heute drei richtig schöne Stürmer Bundesliga der Anfang 2000er mitgebracht. Und wir gehen von Platz 3 auf Platz 1, würde ich sagen. Wir sparen uns das Beste zum Schluss. Und der erste Stürmer ist ein Hamburger Jung aus dem Stadtteil Stelling. Nur ein Katzensprung von meinem Zuhause entfernt, der beim FC St. Pauli das Kicken gelernt hat. Natürlich wollen wir nicht seine Station beim, ich glaube, FC Stelling. Wollen wir natürlich nicht unterschlagen, aber sagen wir mal so richtig Richtung Professionalität ging es dann beim FC St. Pauli. Die Rede ist von Ivan Klasnic. Und da auch hier meine Eröffnungsfrage an dich. Was verbindest du als allererstes mit Ivan Klasnic?
Eine neue Niere.
Ja, so blöd das ist. Ne?
So das blöd
kommt
das ist.
Immer sehr schnell.
Ja, ja, so blöd das ist, aber das ist so, wie häufig ist sowas auch schon vorgekommen im Profifußball oder im deutschen Profifußball. Aber danach sein Torjubel.
Hatte der einen speziellen Torjubel?
Ja, der hat immer den mit Pfeil und Bogen durch die Gegend geschossen. Ähnlich wie Petric.
Das war Petric.
Nee,
echt?
Er
hat
auch,
das auch gemacht?
Ja, aber nur eine Zeit lang.
Okay.
Und ganz Na häufig gut. dann auch den Finger auf den Lippen, um allen zu zeigen, dass Ruhe ist. Was auch immer das für einen Kontext hatte. Aber ja. Was fällt mir sonst noch zu ihm ein? Ich fand, das war immer ein geiler Bundesligaspieler, was ich irgendwie total, wie soll ich sagen, vergessen habe, ist, dass der ja auch mal beim FC St. Pauli gekickt hat.
Gar nicht so kurz, so 4 Saisons.
Ja, eben. Und deswegen, das war ja kein Intermezzo von einer Saison, was man irgendwie unter den Teppich kehrt, sondern er war ja schon eine Weile da. Und was ich aber sehr geil finde, ist, dass er zu einer Zeit bei den Bolton Wanderers war, wo die Bolton Wanderers noch irgendwie Erwähnung wert waren im englischen Profifußball. Und ansonsten würde ich sagen, also ich bringe mit dem immer Werder Bremen in Verbindung. Weder den.
Ja, ne, definitiv.
Also von daher, ja. Was verbindest du mit dem?
Dass er immer Teil von geilen Sturmduos war. Sei es mit Ailton oder dann später bei Bremen mit Klose oder aber auch in der Nationalmannschaft mit Petric. Also der hatte immer, das war noch so die stärkere Zeit von zwei Stürmersystemen. Klassisch 4-4-2 Raute hat Bremen immer gespielt. Mit einem klassischen Zehner, ein Sechser und zwei Spielern auf den Halbpositionen und dementsprechend auch vorne immer zwei Stürmer drin. Und der war, also Ailton, Klose und Petric, sorry, aber viel geiler hättest du es auch nicht treffen können innerhalb deiner Karriere oder so deiner Hochzeit, der Hochzeit deiner Karriere, weil das waren ja wohl alles geile Kicker, mit denen er da zusammen spielen durfte. Und ich verbinde ihn tatsächlich immer so mit den Partnern, die er auch an seiner Seite hatte, weil ich die alle sehr mochte. Also die Sturmduos, die er komplettiert hat, mochte ich alle. Also Ailton und Klasnic und auch Petric und Klasnic fand ich jeweils geile Sturmduos.
Ja, absolut. Weißt du, was er heute treibt?
Gar keine Ahnung. Das ist
Spielerberater.
Nee. Ach krass.
In Hamburg tatsächlich, glaube ich. Ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt seine eigene Agentur ist oder ob er bei einem Spielerberater arbeitet, aber es ist auf jeden Fall das, was er heute tut. Und kroatischer Nationalspieler war er auch, hat da ja auch mit ein, zwei wirklich sehr coolen, großen Namen zusammengekickt, wenn auch nicht über die Maßen häufig und erfolgreich, aber immerhin. Ein cooler Bundesligaspieler, einer von den Bundesligaspielern, in der unsere Generation die Bundesliga quasi kennengelernt hat, auch über Jahre hinweg. Von daher auch schon so ein bisschen Potenzial und Idolcharakter, wenngleich nicht unbedingt für uns, aber bestimmt für viele Bremer unseres Baujahrs.
Ja, und ja auch Teil dieser Double-Mannschaft von Bremen 2004.
Ja.
Dadurch eh schon Legendenstatus in diesem Verein, weil das war damals schon eine Sensation. 20 Jahre später darauf geschaut, Bremen-Double-Sieger, das klingt jetzt wirklich wie ein absoluter Fiebertraum, weil davon ist der Verein den ich sehr schätze, auch wenn er der direkte Konkurrent meines Vereins ist oder sozusagen die Rivalen. Ich schätze diesen Verein sehr und habe mit denen eigentlich immer nur positive Gedanken, weil die immer irgendwie gute Arbeit geleistet haben, gute Kicker in den Reihen hatten, das einfach auch Spaß gemacht hat. Diese Phase, wo sie erst Miku, dann Diego, Diego mit Özil zusammen, und da hatten die einfach geile Mannschaften und dementsprechend auch Erfolge, fast jedes Jahr Champions League, Euroleague-Finale, DFB-Pokal haben sie dann, glaube ich, auch nochmal in dem Zuge mit Özil, hat, glaube ich, auch mit Bremen den DFB-Pokal gewonnen. Also das heißt, so um die 2010er, da hatten die eine richtig geile Truppe. Und ja, dadurch 2004, das ist mittlerweile fast undenkbar, was die da geleistet haben.
Komplett. Wer hat es denn aufs
Treppchen? 2009 übrigens, kurz nachgereicht. Ja. Das war dieses Jahr, wo Bremen viermal gegen Hamburg gespielt hat.
International und national, ich erinnere mich. Ja. Wer hat es denn aufs Treppchen auf die 2 geschafft?
Wir gehen nach Brasilien. Wir gehen aber trotzdem, bleiben wir in Deutschland in der Nationalmannschaft. Was heißt, wir bleiben? Klasnitsch war kein deutscher Nationalspieler. Aber wir machen sozusagen einen kleinen Hops nach Brasilien und sind ganz schnell wieder zurück. Wir reden über Kakao.
Ja.
Beziehungsweise, wie er eigentlich heißt, Claudemir Geronimo Barreto.
Claudemir.
Geiler Name, ne?
Scrabble-Spiel und einfach ein paar Buchstaben aneinander hauen, oder?
Claudemir Geronimo ist schon ein sehr stabiler Name.
Das ist ein komplett solider Name, wirklich.
Okay, wenn du jetzt raten müsstest, wo, erste Station von Kakao in Deutschland, für welchen Verein?
Türkgücü.
Krass, ja.
Ja, ja,
habe ich das nachgeguckt?
Ja, sicher. Okay.
Wollte gerade sagen, Digga, Junge, ey.
Woher soll ich wissen, dass der verdammt nochmal in der 4. Liga damals angefangen hat? Ich hab mir das im Rahmen der Recherche, habe ich mir das ein bisschen reingezogen.
Ja.
Der ist ja wirklich aus Brasilien, da ist er aussortiert worden. Dann hat ihm irgendwie sein Management gesagt, hör zu, zieh dir mal einen schönen Anzug an, du wirst hier in Deutschland erwartet. Und der dachte, als er aus dem Flieger kam, da warten jetzt sonst was für Leute auf ihn. Da war natürlich niemand, wirklich niemand, außer sein Berater. Und dann ging's los in der 4. Liga bei Türkgücü. Und das war,
ja,
also das.
Aber auch nur ein Jahr, glaube ich, dann direkt zu Nürnberg.
Ja.
Nürnberg hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also klar, Kakao verbinde ich zu 100%
Stuttgart.
Mit einem guten Frühstück und dann mit dem VfB Stuttgart. Ja. Da ist er dann ja auch zum Nationalspieler geworden, hat da viele Jahre gekickt. 11 waren es insgesamt. 2010, glaube ich, so ein bisschen sein Höhepunkt als Nationalspieler in Südafrika. Das Tor gemacht, erinnere ich mich noch, 4-0 beim Auftaktspiel gegen Australien, mhm. 4-0. Und insgesamt eine geile Karriere, ne? Also, wenn du mal ein bisschen guckst, so die meisten Bundesligaspiele und die Liste der Spieler, die über 300 Bundesliga gespielt haben, die ist nicht so lang. Und Kakao hat wirklich 307 Bundesligaspiele. Und das über 11 Jahre, da weißt du schon, der hat auch nicht irgendwie immer nur mal zweite Geige gespielt, sondern der war wirklich lange Zeit seiner Karriere auch eben Stammspieler. Und ja, geiler Kicker, immer irgendwie gute Laune. Also ich habe mich immer gefreut, den zuzugucken, weil der einfach, ja, so ein bisschen diese Frohnatur war der eigentlich irgendwie immer, ne? Und natürlich auch sein Jubel, beide Arme Richtung Himmel. Noch der gute Brustring mit Debitel drauf, sehe ich hier gerade noch auf einem Foto.
Klassiker.
Hat mir mal Spaß gemacht. Und der zusammen mit Mario Gomez war ein heftiger Sturm zusammen. Müsste ja auch dann in der Meister geworden unter Armin Fee. 2-7 war das, glaube ich, ne?
Ja. Junge, also wie du dir denken kannst, ich habe natürlich nochmal wieder geschaut, was der Typ heute so treibt.
Hat er eine Ranch in Brasilien,
nein,
so wie Ailton?
Nein, aber um vielleicht nochmal ganz kurz darauf einzugehen, wusstest du, dass der, also auf die aktive Karriere, wusstest du, dass der in Japan auch gespielt hat eine Saison, in Osaka?
Ich habe es auch nur gesehen, bei Transfermarkt hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Also das war, glaube ich, auch relativ kurz.
Ja, eine Saison.
Saison und dann irgendwie, glaube ich, nochmal kurz zu Stuttgart, irgendwie zweite Mannschaft, bisschen abgestiegen und dann noch die Karriere beendet. Ist ja irgendwie dann auch cooler bei seinem, in Anführungsstrichen, Heimatverein, wo man lange gespielt hat, seine Karriere zu beenden, als in Japan, wo es eigentlich niemanden juckt. Das hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Jetzt schnall dich an, ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber das Internet jetzt zu verifizieren ist auch nicht meine Aufgabe. Aber der lebt in einer Gemeinde oder in einem Städtchen in Württemberg, das nennt sich Korb. Und Kakao bekam in Korb 6 Stimmen bei der Bürgermeisterwahl.
Na klar.
Und das, obwohl er nicht mal angetreten war. Das ist so fucking random. Der hatte sozusagen 6 Zettel in seinem Korb.
Das ist stark.
Obwohl er nicht mal angetreten ist. Finde ich überragend. Seit 2022, also jetzt der jüngeren Vergangenheit, ist er Markenbotschafter beim VfB. Und das finde ich auch wieder, also vielleicht machen das Markenbotschafter, vielleicht ist das die Jobdescription von Markenbotschaftern im Profifußball. Aber der Kerl war jetzt beim NFL-Draft, also beim American Football, stellvertretend für den VfB Stuttgart beim Draft.
Krass, warum?
Und hat die 5. Runde des NFL-Drafts, hat er den Linebacker J.D. Bertrand an 143. Stelle announced.
Warum?
Von den Atlanta Falcons. Also
natürlich.
Ich hab so gedacht, hä? Why? How? Wieso? Ja. Also, wo ist die Konecke?
Das ist wild.
Die Konecke ist am Ende Porsche.
Na klar.
Also Sponsoren, am Ende hängt
es am Geld.
Genau. Sponsoren und Co. Aber ja, das fand ich auch reichlich wild. Der hat da irgendwie mit so 15 Schulkindern aus irgendeiner Highschool in Atlanta zusammen, also ja, kannst du dir nicht ausdenken.
Wild. Okay, ich guck mal kurz auf die Zeit und ich habe gerade eine Nachricht erhalten. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass das bestellte Essen bereits angekommen ist.
Ach, du ahnst es nicht. Sieh zu jetzt.
Junge, wir müssen zusehen. Ja. Der letzte Spieler, den wir heute für euch haben, ist Franschwaldo Senna de Sosa, kurz Franza.
Ja, Mann.
Der hat in dem Monat August 2004, könnte ich jetzt sagen, um das zu retten, 2004, ist der Spieler des Monats geworden. Und da habe ich mir auch mal kurz bei Transfermarkt sein Profil angeguckt und muss sagen, Leverkusen hat auch einfach schon wilde Deals gemacht, immer in Brasilien, was damals wahrscheinlich scouting-technisch noch nicht so ganz erschlossen war, wie es heute ist, und haben einfach 2002 schon 8,5 Millionen Euro für einen bis dahin wahrscheinlich relativ unbekannten Stürmer bezahlt. Finde ich wild. Also 8,5 Millionen sind heute, dafür kriegst du einen guten Zweitligaspieler. Vor 22 Jahren war das ungefähr so dein Transferbudget für den Sommer.
So ist es, Franza, ey, der Mann mit den größten Geheimatsecken der Welt in der Bundesliga. Gut, das ist natürlich alles schon eine Ecke her, weil heute ist er 48 und in Leverkusen war er ja auch nur 3 Jahre. Ich finde, dafür hat er aber ordentlich Eindruck hinterlassen, sowohl positiv als auch negativ. Positiv natürlich, weil er mit Berbatov zusammen ein unfassbares Duo abgeliefert hat und dann auch beide irgendwie um und bei 15 Hütten in einer Saison hingezaubert haben. Das war 04-05, als sie auch die Bayern 4-1 weggefiedelt haben, die eben beiden genannten Berbatov und Franza jeweils mit einem Doppelpack.
Viele Scorer auch.
Viele
also der
Scorer,
hat,
genau.
In 71 Spielen 21 Tore, 15 Vorlagen. Also ja, spielerisch auch stark da vorne. Auch, wie eben schon auch bei Klasnic, der gute Zweiersturm. Ich wünsche ihn mir zurück.
Absolut. Wenn man den Kerl googelt und auch von früher, dann findet man so richtig geile Fotos, wo die bereits erwähnten Geheimratsecken, die wirklich fast bis zum Hinterkopf gehen, zu sehen sind, dann grinst dich Franze an und er hat dann links und rechts Ohrringe drin, so Brillis, also XXL-Brillis, links ein Dreieck, rechts ein Kreis, also auch unterschiedliche. Es ist einfach nur herrlich.
Und hat gern PlayStation gespielt früher.
Ja, und dann war da damals diese Geschichte, als es auch auseinanderging, Franze wollte unbedingt nach Japan. Frag mich nicht, warum man zu der Zeit unbedingt nach Japan in die J-League will, aber auf jeden Fall hat er in Leverkusen dann das Training geschwänzt. Das ist ja schon mal überhaupt, es gibt's heute nicht mehr. Und die Begründung war, er hat gesagt, er hatte einen vollen Magen.
Junge.
Das ist...
Wo googelst du einfach immer nur den Namen und guckst mal, was denn so kommt, oder hast du da irgendwelche Foren?
Ich lese mir einfach gerne alte Presseartikel und Interviews und sowas durch und dann tauchen solche Goldnuggets auf. Und Berbatov hat auch mal ein Interview gegeben, wo er halt sagte, ey, der Typ, der hat kein Wort Deutsch gesprochen, der hat auch gar keine Faxen gemacht, irgendwie auch Deutsch zu lernen, obwohl sie es alle mussten, der hat kein Wort Englisch gesprochen, der hat gar nicht gesprochen, die haben auch abseits des Platzes, die waren nicht befreundet, die haben nicht miteinander geredet, die haben nur auf dem Platz miteinander Fußball geredet sozusagen, und es hat ja unfassbar krass funktioniert. Und Franz hat auch so geile Dinger rausgehauen, als er nach Deutschland kam, hat er ein Interview gegeben und meinte, wir haben 10 Kilometer Waldlauf gemacht und danach dachte ich, es reißt mir die Lunge raus. Ich hatte keine Kraft mehr noch gegen den Ball zu treten. Bei einem 10 Kilometer Waldlauf, Junge, das mache ich in der Kreisliga. Das ist einfach nur
aber herrlich. Auch mit Zähneknirschen.
Auch mit Zähneknirschen, ja. Naja, der Kerl ist in Japan geblieben. Das hat er nämlich richtig abgefeiert da. Da ist er Sesshaft geworden. Dort produziert er auch heute noch sehr, sehr zweifelhaften Insta-Content. Gönnt ihn euch. Und verkauft mittlerweile Blusen auf Amazon.
Ja, das ist der normale Karriereverlauf eines Fußballstürmers von Bayern 04 Leverkusen.
Ich kann
irgendwann
das nicht
verkaufst
mehr.
Verkaufst du Blusen bei Amazon. Wild.
Naja.
Gut.
Schön.
Mein gebratener Reis mit Gemüse wartet auf mich. Es war mal wieder ein Fest. Folge 41 ist im Kasten. Folgt uns, kommentiert, liked alles, was ihr findet. Schreibt uns gerne Feedback, wenn ihr was habt. Auch natürlich, ob ihr das Intro den Einspieler weiter hören wollt oder ob das völlig okay ist, wenn ich den einfach jedes Mal auf eine andere Weise einsinge. Dann kriegen wir auch das hin. Ich würde sagen, wir machen hier zu, Lukas. Es war mir mal wieder eine Freude und wir sprechen uns nächste Woche. Es passiert wieder viel, es ist Bundesliga und endlich geht's wieder los. Ich kann es kaum abwarten, bis der nächste Spieltag endlich, wenn der Ball wieder rollt. Punkt.
Fahr dir deinen Reis rein, guten Hunger und ciao.
Tschüssi.